Ich habe vor, ich glaube, es ist schon 10 Jahre her, in Bremen studiert. Also Lehramt habe ich damals studiert und bin auch nach Bremen gezogen und habe mir dort eine Kleingruppe gesucht und habe auch gefunden, da waren einige Leute, also in meinem Alter auch Studenten, und die hatten unterschiedliche Nebenjobs. Einer von denen war im Limousinenservice tätig, also hat Jürgen Klinsmann durch die Gegend gefahren und solche Leute. Das hat sich immer sehr gelohnt. Und wir hatten einen Hauskreisabend, und vielleicht kennt ihr das auch aus euren Hauskreisabenden. Am Ende teilt man dann nochmal so die Gebetsanliegen, die gerade anstehen, wo man gemeinsam nochmal schnell für betet. Und es gab einen, diesen Studenten, der nebenbei im Limousinenservice tätig war, der von seinem Arbeitgeber schöne dicke Autos auch geschenkt gekriegt hat, und wir kamen auch ab und zu mal in den Genuss, da mitzufahren. Aber für ihn privat hatte er wohl sich an einige Dinge gewöhnt und sagte nun sein Gebetsanliegen. Und das ist mir sehr hängen geblieben, obwohl das schon so lange her ist. Und er sagte, ja, wir sollten noch mal dafür beten, dass Gott ihm demnächst dann auch einen vernünftigen, weil sein Auto Schrott ist, einen vernünftigen 7er BMW schenkt. Ja, ne? Kann ja für alles beten. Also 7er BMW, das ist so mit das Größte, was du in einem BMW-Klasse so kriegen kannst. Und ist mir doch sehr hängen geblieben, weil ich gedacht habe, für was bitten wir Gott eigentlich? Also ist Gott unser Wunschautomat, der unsere Wünsche so erfüllt? Oder für was darf ich eigentlich beten? Was ist falsch? Was muss ich da eigentlich beachten? Und wann erhört Gott eigentlich Gebete? Wann tut er es nicht? Bete ich eigentlich falsch? Oder muss ich irgendwelche rituale Formen irgendwie da vollziehen? So, all das ist etwas, was für mich damit dranhängt. Wann ist Gebet eigentlich wirksam? Und der ein oder andere mag so die Parkplatz-Gebetserhörung auch schon mal erlebt haben. Ja, also ich fahre in die Stadt und Oldenburg, alles ist voll. Gott schenkt mir einen Parkplatz. Da ist er, Halleluja, meine Gebetserhörung. Ja? Oder wir hatten das letztens, ja, wir sind spazieren gegangen im Bürgerbusch und haben unseren kleinen Sohnemann umgezogen, und dann beim Auto haben wir gemerkt, Mist, irgendwie haben wir nur noch einen Gummistiefel, und ich renne durch den ganzen Bürgerbusch und gucke überall und denke, Gott, ehrlich, ich habe keinen Bock mehr, wo ist der? Und ich gehe um die nächste Ecke und da steht er auf der Parkbank. Ja, der eine denkt jetzt, ach, Zufall, der andere denkt, ja, siehste. Man sagt, in einem abstürzenden Flugzeug gibt es keinen einzigen Atheisten. Auf einmal fangen wir alle an, da kann nur noch Gebet helfen, da muss jetzt Gebet her. Das ist unser letzter Strohhalm manchmal. Da hilft nur noch Beten. Oder vielleicht kennst du auch den Satz, oder den kennst du mit Sicherheit, aber vielleicht hast du es selber schon gedacht, beten hilft ja doch nichts. Sagt man in der Kirche nicht, ist verpönt, ne? Also mit Gott und zum wegen Beten bringt nichts. In der Freikirche noch nie, das sagt man doch eher nicht. Aber ich würde mal behaupten, der ein oder andere, wenn nicht gar viele, haben das schon mal gedacht. Ich habe es auch schon mal gedacht. Weißt du was? Beten, das hilft in dieser Situation ja doch nichts. Hätte ich nie laut geäußert. Aber wir wollen ja hier ehrlich und miteinander umgehen. Ja, das ist in meinem Kopf tatsächlich manchmal drin. Ich bete vielleicht trotzdem, aber manchmal gibt es das so, und denke ich, was heißt, ach, Gebet hilft da doch nichts. Das bringt es doch nicht. Manchmal, oder vielleicht kennst du das auch, es ist so, du hast irgendein Anliegen und denkst, oh, da möchte ich mal Gebet für in Anspruch nehmen. Und dann gibt es so vollmächtige Leute, und da muss man dann hinrennen. Und wenn die für einen beten, dann wird Gott das tun. Die haben irgendwie so einen besonderen Draht zu Gott. Also die haben die direkte Telefonleitung, und wenn ich bete, ich verwähle mich halt immer. Also soll doch der andere für mich beten. Dann bewirkt das auch etwas. Hat manchmal auch mit Job zu tun, dass man solche Dinge erlebt. Dann denken Leute, oh, Pastor oder Pastor in Ausbildung oder was auch immer. Das muss ja irgendwie, ist da bestimmt ein direkterer Draht. Oder andere Leute, die großen Prediger oder was auch immer. Wenn der betet, dann wird Gott da was machen. Der hat irgendwie so einen besonderen Draht. Oder vielleicht fragst du dich, mein Gebet, mal wirkt das, mal bewirkt es etwas, mal auch nicht. Woran liegt das? Muss ich bestimmte Formeln benutzen? Auch sowas mag man ja in pfingstcharismatischen Kreisen durchaus schon mal gehört haben. Ja, du musst es im Gebet nur schon annehmen. Ist was Wahres dran, aber die Formel daraus abzuleiten, Herr, ich danke dir schon mal für meinen 7er BMW, den du mir morgen vor die Haustür stellst, funktioniert nicht. Kann ich dir schon mal verraten. Andere, die beten manchmal so toll. Oh, habe ich früher gedacht, die können sich so toll ausdrücken. Das muss Gott doch hören. Das schmeichelt ihnen noch im Ohr, oder? So tolle Wörter, wie die benutzen. Und ich mit meinem stümperhaften Gebeten, da kann doch gar nicht bei Gott ankommen. Vielleicht denkst du auch, nö, bei mir ist es ganz gut. Ich bin mit meinem Gebetslieben durchaus zufrieden. Ich merke auch, das bewirkt etwas. Aber ich frage mich das hin und wieder schon. Wie wirkt denn eigentlich Gebet? Wann bewirkt es etwas? Was muss ich tun? Was ist mein Part daran? Und wann auch nicht? Und manchmal hat man ja so im Kopf, ja, man muss nur genug beten. Und da steckt dann so die Vorstellung im Kopf, es gibt eine Waagschale, die ist bei Gott. Und hier ist auf der einen Seite die Gebetserhörung. Und wenn hier genug Gebete reinkommen, dann gibt es die Gebetserhörung. Ja, man muss nur noch mehr beten, noch mehr beten. Und wenn das dann erreicht ist, dann, was weiß ich, kommt die Heilung oder dann kommt der 7er BMW oder was auch immer. Ja, und wenn 2 Gebete zu wenig waren, tut mir leid, hat nicht gereicht. Ja, nee, so kann Gott auch nicht ticken. Also, was ist es denn, was mein Gebet wirksam macht? Und wir sind ja gerade in einem Streifzug durch den Jakobusbrief. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere den parallel mal mitgelesen hat, so im Ganzen, aber die letzten 3 Sonntage... Die letzten 4 Sonntage, haben wir immer so punktuell reingeschaut, so ein paar Verse rausgegriffen, guck, was sagt Jakobus dort eigentlich. Jakobus, der ein absoluter Praktiker war, Leiter der Jerusalemer Gemeinde, und Jakobus hat dort einen Brief verfasst, der nicht irgendwie dogmatische Lehrthemen da irgendwie großartig ausfaltet, wie so ein Paulus das macht, sondern Jakobus war ein Praktiker, der was geschrieben hat für die Praxis. Kurz und knackig. Und ihr könnt mal kurz überlegen, was wohl erstens, was das wohl ist, und B, was das wohl mit unserer Predigt oder mit unserem lieben Jakobus zu tun haben könnte. Oh, Ernst, du weißt zu viel. Nicht noch nicht verraten. So, im Jakobusbrief gibt es viele Parallelstellen zur Bergpredigt. Jakobus war ja der Bruder von Jesus, hat diese Dinge durchaus mitbekommen, hat später angefangen, an ihn zu glauben und greift viele Dinge aus der Bergpredigt eigentlich auf und ist auch in seiner Art und Weise, wie er die Dinge schreibt, sehr direkt. Ihm geht es darum, dass ein praktisches, ethisches Leben gefördert wird. Er schreibt an Christen und sagt, hey, es gibt so ein paar Punkte in deinem Leben, die solltest du in der Praxis umsetzen, und die sind manchmal knallhart, so ein bisschen so auf die Nase, wie er das schreibt. Entscheidende Themen im Glauben, die er dort so pointiert. Und er reißt eben auch das Thema Gebet an. Und wie gesagt, Jakobus ist ein absoluter Praktiker. Ein alter Christ, Hegesippus soll er wohl heißen, hat über Jakobus geschrieben, seine Knie wurden hart wie die eines Kamels, da er ständig auf den Knien lag, um zu Gott zu beten. Also das ist das Knie eines Kamels. Und jetzt wissen wir schon mal, wie wir beten müssen, damit unser Gebet wirksam ist. Ja? Nein, aber ich finde das ein tolles Bild von, ich knie mich hin und ich erbitte etwas von meinem Herrn. Und wenn das über Jakobus so etwas geschrieben steht, hey, seine Knie wurden hart wie die eines Kamels, schön sah das nicht mehr aus, vielleicht hätte er auch mal Salbe benutzen müssen, aber dann weiß er, wovon er spricht, auch wenn er das nur sehr, sehr kurz tut. In Jakobus 4, da gucken wir gleich auch nochmal kurz rein, da hat er auch schon etwas geschrieben. Jetzt zum Ende des Jakobusbriefes hat er nochmal so ein paar kurze, knackige Verse. Und er schreibt dort eigentlich nichts revolutionär Neues. Also auch die Juden damals oder die schon zum Glauben gekommen waren, die Heidenchristen, die hatten durchaus schon mal was zum Thema Gebet gehört, da bin ich mir sicher. Aber Jakobus ist ja, und deswegen haben wir das Jakobus-Wecker genannt, die ganze Reihe, geht scheinbar davon aus, gibt Dinge, die sich so einschleichen und man schläft auf einmal dahin und Dinge können einschlafen. Und er stellt den Wecker daneben und sagt, ring, 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 wichtiges Thema, aufpassen, aufwachen, achte darauf. Gebet ist etwas Wichtiges, hier gebe ich euch nochmal einen Anstoß mit. Jakobus, der den Wecker aufstellt und uns vielleicht an der Stelle nochmal so aus dem Schlaf herausreißen möchte. Und gut, dass Gebet wichtig ist, je länger du in der Kirche sitzt, umso öfter hast du das schon gehört, gehört dazu. Aber umso leichter, glaube ich, passiert es dann doch eben auch, dass es so einschläft und manchmal wegrutscht. Und ich möchte mit uns heute nochmal versuchen zu sagen, hey, ja, Gebet ist wirklich wichtig. Und was steckt eigentlich dahin und wie wird Gebet eigentlich wirksam? Weil ich glaube, dass das durchaus ein Thema ist, was nicht wenige betrifft, zu sagen, hey, wann ist Gebet wirksam? Ich weiß, dass es gut ist, aber manchmal erlebe ich das, aber ist es wirklich, das war es dann doch Zufall? Oder was muss ich tun? Was ist mein Part bei dem Ganzen, damit Gott aus meinem Gebet etwas Wirksames heraus tut? Also es geht weniger um Dank, um Dankgebete, sondern es geht ein Stück auch um Fürbitte. Oswald Chambers, ein alter Theologe, sagte einmal, wenn du einen Christen demütigen willst, dann frage ihn nach seinem Gebetsleben. Jetzt könnt ihr alle mal euren Nachbarn fragen. Nein, wir sind nicht hier, uns gegenseitig zu demütigen. Überhaupt nicht. Aber warum ist denn das so? Und du kannst dir irgendwie, es gibt interessante Statistiken, die man sich mal so anschauen kann. Das ist durchaus ein Thema, wo auch viele mit zu kämpfen haben. Zu sagen, ja, okay, ich will diszipliniert sein, ich bete auch jeden Tag und ich weiß, dass es wichtig ist, habe ich schon gehört, habe ich eigentlich auch verstanden, aber irgendwie ist es auch ein Kampf. Vielleicht hattest du dort auch schon durch und sagst, hey, ich liebe es zu beten, diese Zeiten zu haben und gehst da voll drin auf, dann kannst du vielleicht heute trotzdem noch was mitnehmen, aber ich weiß, dass es für viele auch durchaus ein Kampf ist und ich glaube, dass wir dort einen Schlüssel entdecken können, der uns eine Motivation gibt, unser Gebetsleben anzupacken und dass es wirksam wird. So, warum kann das so sein, dass wir denken beim Thema Gebet, reicht bei mir noch nicht. Ne? Also das, was Oswald Chambers sagt, willst du einen Christen demütigen, frage nach seinem Gebetsleben. Warum ist es so? Vielleicht, weil wir denken, es geht ja immer noch, eigentlich geht ja immer noch etwas mehr, oder? Wir könnten doch eigentlich immer noch eine Schippe drauf tun. Ich bete 15 Minuten am Tag. Okay, eigentlich könnte ich auch 30 Minuten beten. Okay, ich bete schon 2 Stunden am Tag. Eigentlich könnte ich auch 4 Stunden beten. Ich bete überhaupt nicht, vielleicht könnte ich mal anfangen zu beten. Es geht immer noch irgendwie etwas mehr und wir erreichen da nie das Maximum. Und dann hören wir vielleicht manchmal noch Geschichten von Leuten, die eben um drei aufstehen und nochmal 4 Stunden beten, bevor sie zur Arbeit gehen. Und das ist super, dass sie das hinkriegen, aber erzähl das einer Mutter mit 3 Kindern. Das ist völlig utopisch, oder? Unser Maximum von allen wäre 24 Stunden am Tag beten. Die Frage ist, sollen wir das überhaupt tun? Sei mal dahingestellt. Aber wir denken oft so im Maximum, statt im Optimum zu denken, das, was für uns eigentlich gerade dran ist, wo Gott uns hinleiten möchte. Und wir stellen diese Vergleiche an und bei diesen Vergleichen schneiden wir in der Regel eigentlich schlecht ab. Aber es geht eben nicht um dieses Maximum, sondern um unser Optimum, um das, was Gott für uns Individuum gerade möchte. Und wir werden gleich sehen, dass ein Jakobus überhaupt nichts davon schreibt, bete mehr und leg noch eine Schippe drauf und noch mehr drauf. Er legt keine Quantitätsmesslatte an und sagt, wie viele Stunden es denn sein müssen, sondern Jakobus geht es um die Wirksamkeit des Gebets. Und ich glaube, das habe ich gerade schon gesagt, dass das einer der großen Schlüssel ist für unser gesamtes Gebetsleben. Und das ist mein Thema heute, wie mein Gebet wirksam wird. Wenn du Zeit und Energie in ein Projekt steckst und die Ergebnisse ausbleiben, wird mit der Zeit die Motivation abnehmen. Das ist ganz normal. Also wenn du Teller waschen würdest oder dein Geschirr abwaschen würdest und der Stapel würde nicht kleiner werden, verspreche ich dir, deine Motivation wird sinken, du wirst es irgendwann einstellen. Unrealistisch, ne? Weil man weiß ja, der Stapel geht ja weg. Aber wenn du für eine Klausur büffeln würdest, wüsstest aber schon, das wird das Ergebnis überhaupt nicht verbessern. Wer würde dann noch lernen? Also ich auch nicht. Natürlich wollen wir, dass etwas, wenn ich irgendwo Energie und Zeit reinstecke, möchten wir, dass etwas dabei herauskommt. Und das ist in unserem Gebetsleben nicht anders. Heute geht es nicht um Beziehungspflege mit Gott, es geht nicht um einfach in der Gegenwart Gottes sein, sondern es geht um diesen Begriff Fürsorge, Fürbitte, für etwas zu beten, etwas zu erbitten, also das Gebet wirksam wird, etwas bewirkt. Meine erste Frage so an dich, die du im Hinterkopf haben kannst, wie wirksam ist eigentlich dein Gebet? Und da könntest du jetzt ja 4 Antwortmöglichkeiten haben. Ja, ich erlebe nur Gebetserhörung für alles, was ich bete, das ist übermorgen da, manchmal auch schon gestern. Oder ich erlebe es mal so. Oder keine Ahnung, habe ich noch nie gemessen. Oder welches Gebet? Und lass uns doch mal in den Bibeltext einsteigen aus Jakobus 5, die Verse 16 bis 18. Dort heißt es, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia war ein Mensch wie wir und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Ich möchte mit uns heute so 3 Aspekte aus diesem Text noch herausgreifen, so was Wirksamkeit von Gebet angeht. Und der Schlüsselvers in dem Ganzen ist, da muss ich hinblenden, auf der Rückseite bringt euch das nichts, das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Weil da ist ein Versprechen drin. Eine Zusage. Und diese Zusage, behaupte ich, gilt auch für uns. Der erste Punkt ist, Jakobus schreibt hier das Gebet eines Menschen. Und Jakobus legt in Vers 17 und 18 eigentlich den Vers 16 aus, mit einem Beispiel. Er nimmt Elia als Beispiel. Elia war ein Prophet im Ersten Testament zur Zeit des Volkes Israel. Und die Aufgabe eines Propheten war, Dinge immer wieder hineinzusprechen, auf Gottes Wort hinzuweisen, auf die Gebote, zu sagen, hey, das ist aktuell, richtet euch wieder nach Gottes Weisungen. Und Elia lebte zu einer ziemlich herausfordernden Zeit, wie fast alle Propheten, weil das Volk immer wieder die Tendenz hatte, und das kennen wir auch so in unserem Leben, von den eigentlichen Wegen, die Gott als gut sich ausgedacht hat, immer wieder davon abzuweichen. Und zu der Zeit gab es den König Ahab mit seiner Frau Isabel, mag der eine oder andere schon mal gehört haben, die haben es so richtig auf die Spitze getrieben und das Volk Israel war voll auf dem Weg weg. Weg von Gott, von Gottes Geboten, auch von den Verheißungen, die Gott dem Volk Israel gegeben hatte. Und Elia hat den Job zu verkünden und er betet darum, dass es 3,5 Jahre nicht regnet, verkündet es dann, hey, es wird nicht regnen und zwar so lange, bis ich wieder bete, dass es wieder regnen soll und Israel ist ein Land, das ist eh schon trocken. Das heißt, eigentlich folgt daraus, du hast ordentlich Knurren im Bauch, wenn es 3,5 Jahre nicht regnet. Und wenn Elia dann wieder gebetet hat, und das ist ja passiert, 3,5 Jahre später hat es wieder angefangen zu regnen, hat Gott an der Stelle seine Macht erwiesen und hat gesagt, hey, liebes Volk, aufwachen. So, das war Elias Job. Und jeder Jude kannte Elia. Elia war einer der großen Propheten, einer der Helden. Und wenn man diese Story von Elia liest, und auch noch so andere Schriften so von Geschichtsschreibern, Josephus oder andere rabbinische Schriften nimmt, dann sieht man darin, okay, es gab durchaus auch andere Leute, die um Regen gebetet haben. Ich glaube, einer heißt Koni oder so, gibt es ein sehr cooles Buch zu, Kreiszieher, wer so über Gebet nochmal was lesen möchte und da Gebetskämpfe durchfechten möchte. Cooles Buch, sei sehr zu empfehlen, über eben diesen Typen. Der hat einen Kreis gezogen und hat gesagt, ich werde hier so lange drin bleiben, bis es wieder anfängt zu regnen und ich bete in diesem Kreis Gott. Und das hat er getan und Regen kam. Aber Elia war eigentlich so das Idealmodell. Er war eigentlich so der Regenanhalter und Regenmacher und jeder kleine Knirps kannte Elia. Diese Geschichte kannte jeder, also eigentlich so das perfekte Beispiel, was Jakobus benutzen kann. Jeder braucht er nicht weiter erzählen, jeder wusste, okay, Elia, dieser Typ, der hat gebetet und da ist echt was passiert. Es war sogar so, dass diese Regenwunder im Volk Israel eigentlich fast gleichgesetzt wurden mit Totenauferweckung. Also es war echt ein Gebet mit richtiger Vollmacht. Da ist echt was passiert. Also kein Parkplatzwunder. Und dieses Beispiel zieht Jakobus heran. Und ich glaube, dass Elia durchaus auch für Jakobus ein leuchtendes Vorbild war. Jemand, wo er gesagt hat, hey, das ist etwas, wo man nachstreben kann. Und so hätte es, glaube ich, nicht verwundert, hätte er jetzt geschrieben, Leute, wenn wir doch nur einen Glauben hätten wie Elia, wenn wir doch nur seine Salbung hätten, wenn wir doch nur so viele Stunden wie er beten würden. Aber das schreibt er gar nicht, sondern er schreibt, Elia war ein Mensch wie wir. Elia steht irgendwo da oben und wenn der betet, dann müsste doch irgendwas passieren. Und wir haben ja manchmal auch so Leute vor Augen, hey, wenn die beten, ja, dann passiert es doch definitiv und ich gehe lieber zu denen, als dass ich selber bete. Aber Jakobus sagt, nein, Elia war ein Mensch wie wir. Elia war ein Mensch wie du und wie ich. In einer anderen Übersetzung heißt es, Elia war ein Mann mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Er litt ebenso, er war ebenso angefochten, er hatte genauso Glaubenskämpfe und an einigen Tagen war er depressiv, er war deprimiert, so wie du und ich. Er hatte genauso schlechte Tage, er hatte Hunger, er hatte Durst. All das kannte er, war ein Mensch wie wir, mit den gleichen Bedürfnissen, der morgens genauso wenig aus dem Bett kam. Aber Jakobus sagt, guck mal, das da, dieser Elia, der war einer wie wir. Alle, die den hatten, so oben stand dieser Elia. Und er sagt, das ist einer wie wir, wenn es ums Gebet geht. Also es liegt nicht an deinem kleinen oder großen Namen, ob Gebet wirkungsvoll ist oder nicht. Wirkungsvolles Gebet geht nicht von vermeintlichen Helden aus, wo Gott jemandem Status verleiht und dann funktioniert das, sondern wirkungsvolles Gebet geht von Menschen wie dir und mir aus. Es ist nicht entscheidend, ob dich alle kennen oder ob dich niemand kennt. Gott hat dich auf der Liste. Wir ticken da ja anders, ne? Wenn dieser oder jener doch für uns beten würde. Aber nein, wirkungsvolles Gebet, und das ist mein erster Punkt, den kann man wissen oder der kann ins Herz rutschen und zu begreifen, okay, wirkungsvolles Gebet kann von mir, und dann kann ich mal meinen Namen buchstabieren, von mir, Jürgen, ausgehen. Der zweite Punkt, dort heißt es weiter in den Text, ein Mensch, der sich nach Gottes Willen richtet. Das ist natürlich eine Grundbedingung und da wollen wir nochmal drauf schauen. Da schreibt Jakobus im vierten Kapitel auch etwas zu. Dort heißt es in Vers 2 und 3, ihr begehrt und habt nichts. Ihr schmiedet Pläne und tötet und bekommt nichts. Ihr seid neidisch auf das, was andere haben und könnt es nicht bekommen. Also kämpft und streitet ihr, um es ihnen wegzunehmen. Doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Also das, was Jakobus da schreibt, da würde ich mal darauf ableiten, es scheint so, als dass das Falsche zu beten gar nicht so schwer ist. Jakobus hinterfragt an dieser Stelle unsere Motivation der Gebete. Welche Motive stecken denn in Wirklichkeit dahinter? Geht es um meinen Vorteil, mein Ego, meine Perspektive auf die Sicht der Dinge? Oh Herr, veränder doch den anderen, dann wird es auch laufen. Und das, was wir beten, klingt eigentlich so, unser Vater im Himmel, mein Reich komme, mein Wille geschehe. Aber wissen wir alle, nee, das ist falsch. Und diese Gebete gefallen weder Gott, noch helfen sie uns, in Gottes Gnade zu wachsen, zu reifen. Und vielleicht versucht man dann noch irgendwie durch ausgeklügelte Sätze Gott zu überzeugen. Und ihm zu sagen, hey Gott, wenn du das tun würdest, das wäre doch auch gut für dich und für mich. Hätten wir doch einen Deal, oder? So Gott, hey, schenk mir die Millionengewinn. Als ich 16 war, habe ich das gemacht. Gott, schenk mir die Millionengewinn, ich gebe dir auch die Hälfte ab. Das Ding ist, Gott kommt immer so schnell dahinter. Der kennt mein Herz nämlich noch besser als ich. Das heißt, wir können Gebete sprechen, wo wir sogar eine gute Absicht haben. Aber tief in unserem Herzen ist die Motivation eigentlich eine falsche. Und dann merken wir auch aus Gottes Perspektive sehr schnell, warum er denn das ein oder andere Gebet nicht erhört. Oder anders erhört. Die Folge davon könnte jetzt ja nun sein, hey, dann bete ich lieber nichts, bevor ich irgendwas Falsches bete. Weil man könnte ja selbstsüchtig beten. Aber wir sind aufgefordert, an Gottes Wirken in der Welt auch und gerade durch Gebet teilzuhaben. Das sagt die Bibel ja sehr deutlich. Also kann ich das nicht einfach wegschieben und sagen, ja, weißt du was, Gott, es passiert doch eh alles so, wie du dir das ausgedacht hast. Letztlich bleibt, dass alles, was geschieht, dass Gott das in seiner Hand hat und dass es unmöglich ist, mit unseren Gebeten die Herrschaft über irgendeinen Bereich des Universums Gott wegzunehmen. Das wird kein Gebet dieser Welt schaffen. Und gleichzeitig gehört es zu Gottes Güte und Ordnung, dass er es ermöglicht, dass unsere Gebete etwas in der Welt bewirken. Timothy Keller schreibt in seinem Buch Beten, ebenfalls sehr zu empfehlen, wie er diese beiden Dinge, seine allmächtige Herrschaft über den Gang der Welt Und die Tatsache, dass er die Menschen durch ihre Gebete und Handlungen als verantwortliche Akteure an diesem Gang beteiligt, zusammenbringt, das ist eines der praxistauglichen Geheimnisse der Bibel. Es ist ein Stück Geheimnis und für uns so schwer zu verstehen. Wenn Gott doch alles in der Hand hat, was sollen dann meine Gebete noch? Aber nein, Gott tickt da anders. Und ein Beispiel dafür, für dieses praxistaugliche Geheimnis, steht in Jesaja 38. Dort wird davon berichtet, dass ein König, Hiskia heißt er, tödlich erkrankt. Und Jesaja, auch ein Prophet, geht zu ihm hin und sagt, hey, weißt du was, lieber König Hiskia, du wirst sterben. Wirst auch nicht mehr gesund werden. Und in seiner Not betet Hiskia und sagt, Gott, ich flehe dich an. Er weint und ist vor Gottes Thron und betet darum, Gott, lass mich noch nicht sterben. Und Gott antwortet ihm und sagt, ich habe deine Tränen gesehen und dein Gebet erhört. Ich will deine Tage um 15 Jahre verlängern. Aber diese Zusage wiederum, die auch Jesaja mitbekommt, hält ihn nicht davon ab, zum König zu gehen und ihn einem Heilumschlag zu verpassen gegen seine Infektion, woran er nämlich tödlich erkrankt ist. Netter Nebenling zu, nach dem Heilungsgebet setze ich meine Medikamente ab. So einfach funktionieren Dinge nicht. Sondern Gott hat das in seiner Hand und es kommen Dinge zusammen. Auf der einen Seite sind unsere Gebete von Bedeutung und gleichzeitig ist Gottes Plan souverän und unfehlbar. Und das ist für unsere Logik nicht immer so einfach zu begreifen. Weil wir denken ja, entweder ist Gott souverän und was wir tun zählt nicht oder umgekehrt. Aber das Geheimnis der Bibel ist ein anderes. Gott lässt sich dazu herab, Gebet zu erhören. Er lässt es zu, dass die Welt in einem gewissen Sinne von der Macht des Gebets bestimmt wird. Und dieses Geheimnis wird man nicht in Gänze auflösen können. Es bleibt ein Geheimnis. Das heißt, ob mein Gebet wirkungsvoll ist, hängt davon ab, ob es letztlich auch dem Willen Gottes entspricht oder nicht, so wie Jakobus das schon schreibt. Aber woher wissen wir denn, ob denn meine Gebetsanliegen, sind die denn jetzt in dem Willen Gottes? Ist es immer so einfach zu beurteilen? Und so 100% werde ich das wahrscheinlich eh nie wissen. Also deswegen geht es auch darum, nach bestem Wissen und Gewissen meine Gebete letztlich auch zu sprechen, meine Fürbitte. Ist es dran, um den 7er BMW zu beten? Aber das, wozu ich aufgefordert bin, meine Gebetsanliegen im Licht der Bibel letztlich auch zu betrachten. Das mal nebeneinander zu legen und sagen, okay, in der Bibel, dort finde ich Gottes Zielsetzung. Das, was er sich ausgedacht hat, dort, wo er Dinge bewirken möchte. Und ich lege mal meine Gebetsanliegen daneben und lass mal mit so einem Scheinwerfer der Bibel da drauf leuchten. Und dann werde ich merken, sind das Zielsetzungen für mich? Das ist eigentlich meine Motivation, mein Reich, was kommen soll? Oder geht es darum, dass tatsächlich Gottes Reich kommt, dass Gottes Wille geschieht? Und ich glaube, das ist eine unglaublich spannende Disziplin, weil wir dort merken werden, wie unsere Wünsche, wie wir die überdenken können, unsere Anliegen. Und wir werden merken, ob sie intensiver werden, weil wir merken, das ist auch Gottes Anliegen. Also trete ich umso mehr dafür ein. Oder sie werden in ihrer Intensität abnehmen. Ich glaube, zu sehen, dass mein Herzensanliegen, wofür ich doch beten möchte, im Willen Gottes ist, wird mein Gebet stärker machen. Das wird sich auch in meiner Sprache äußern. Ich kann Gott darlegen und sagen, hey Gott, nach meinem Verständnis, das, was ich erkannt habe, ist doch das auch dein Weg, den du gehen willst. Und Gott wird etwas tun, er wird an meinem Herzen arbeiten, er wird an mir arbeiten. Und es wird mich verändern, dieses Gebet. Und ich glaube, dieses Gebet hat letztlich Wirkkraft. Ich glaube, dann sind nämlich auch solche Sätze wie, Gott, wenn es dir auch gefällt, dann mach das doch mal. Wenn du das okay findest. Nein, Gott, ich habe erkannt und ich glaube daran, dass mein Gebetsanliegen, da, wo ich gerade Fürbitte für tue, da, wo ich einen Durchbruch erleben möchte, dass das zu deinem Wort passt, dass es auch deine Zielsetzung ist. Dieses Gebet hat Kraft. Und wenn ich in meinen Gebeten sagen kann, und das aus tiefstem Herzen, Gott, dein Wille geschehe, weil das für mich am Ende das Beste ist. Also damit abzuschließen, zu sagen, okay, ich habe meine Gebetsanliegen, ich trage sie zu dir, Gott. Aber am Ende entscheidest du darüber, weil du viel besser weißt, welcher Weg der richtige ist, welche Dinge für mich besser sind. Ich lasse dir deine Souveränität. Und das aus tiefstem Herzen sagen zu können, auch dort werden wir etwas wieder in unserer Motivation spüren. Kann ich das wirklich sagen? Das, was ich mir vielleicht so sehr wünsche in dem Moment, was mir so dringlich ist, so wichtig ist, dass ich etwas bekomme oder dass irgendetwas passiert, kann ich dann aus tiefstem Herzen sagen, Gott, aber wenn es anders ist, du hast es in der Hand, du bist souverän und ich gebe dir das, dann wird etwas an meiner Motivation sichtbar. Suche ich sein Reich und seinen Willen oder mein Reich und meinen Willen? Gott zu sagen, warum das, warum wir ihn da bitten, für uns im Lichte dessen, was wir über seine Ziele wissen, das Beste zu sein scheint, wird unsere Gebete wirkungsvoller machen und viel zustande bringen. Das ist das, was Jakobus hier verspricht. Pastor Yonggi Cho sagte einmal, Gott erhört keine unkonkreten Gebete. Herr, segne dies noch und segne das noch und lass das doch auch endlich wieder rundlaufen. Das ist wie eine Einkaufsliste, aber kein Gebet auf apostolischem Niveau, was Paulus einen Kampf nennen würde. Vielleicht ist es dran, unsere Gebetsliste, wenn du denn eine hast, an der Stelle tatsächlich mal zu kürzen, weg von der Einkaufsliste zu sagen, ich nehme mir einige wenige Punkte, die prüfe ich im Licht der Bibel und die kämpfe ich durch. Weil es auf Wirksamkeit des Gebetes ankommt. Es geht nicht um das Maximum, sondern es geht um das Optimum. Warum, habe ich mir gedacht, wird ein Yonggi Cho sagen, hey, Gott beantwortet keine unkonkreten Gebete. Ich glaube, das hat damit zu tun, denn wenn unsere Gebete nicht konkret sind, berauben wir Gott damit die Herrlichkeit, die er verdient, weil wir im Nachhinein gar nicht sicher sagen können, ob er unsere Gebete tatsächlich erhört hat oder nicht. Herr, segne doch den noch. Ist gut, Segen auszusprechen, aber ist so rausgeworfen. Und woher weiß ich denn, ob mein Gebet jetzt wirksam war oder nicht? Der dritte Aspekt ist, Gott im Gebet anzuflehen. Und dort heißt es ja auch über Elia, das ist die Folie davor, da heißt es einfach nur in dieser Übersetzung, danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen. Besser als ich. Und als er Gott im Gebet anflehte. Genau, also Elia war an der Stelle nicht einfach jemand, der sagte, ich setze mich heute Morgen beim Frühstück hin und bete auch nochmal so ein kurzes Gebet. Sondern da steht etwas von Anflehen. Und auch da wieder in einer anderen Übersetzung heißt es, er betete inständig. Und inständig kommt eben nicht von instant, sondern inständig hat etwas mit anhaltend und hartnäckig zu tun. Und Jesus macht an einer Stelle seinen Jüngern etwas deutlich, was er mit hartnäckig meint. Er erzählt ihnen eine Geschichte. Und Jesus möchte seinen Jüngern in Lukas 18 etwas deutlich machen, wie sie unablässig beten sollen. Und er will, dass sie nicht entmutigt sind. Das sagt er da schon. Ich will nicht, dass ihr entmutigt seid. Ich erzähle euch jetzt mal eine Geschichte, wie ihr beten sollt. Wie ihr unablässig beten sollt. Und er erzählt die Geschichte von einem Richter, der in einer Stadt lebt. Und dieser Richter, der ist gottlos, dem sind die Menschen völlig egal. Ist ihm wurscht, was Menschen da so machen. Der fragt nicht nach Gott. Und in der gleichen Stadt, erzählt Jesus, lebt auch eine Witwe. Und diese Witwe hat ein Anliegen und sie geht zum Richter und sagt, weißt du was, lieber Richter, verhilf mir in meiner Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Und der Richter sagt, weißt du was, interessiert mich nicht. Und diese Frau sagt, nö, ich gehe wieder hin und ich sage, Richter, hilf mir zu meinem Recht, weil ich weiß, dass ich Recht habe. Und der Richter sagt wieder, nö, mache ich nicht, interessiert mich nicht, geh weg, Frau, nerv mich nicht, ich habe anderes vor. Und die Frau sagt, ich gehe wieder hin und ich sage, Richter, hilf mir, verschaffe mir Gerechtigkeit, die mir zusteht. Und sie tut es immer und immer und immer wieder. Und irgendwann ist dieser Richter dermaßen genervt, dass er sagt, weißt du was, diese Frau geht mir so auf den Senkel, ich werde ihr helfen. Ich werde ihr Gerechtigkeit schaffen, ansonsten macht die mich kirre. Und dann sagt Jesus, weißt du was, wenn da ein Richter ist, der dieser Frau Recht verschaffen wird, obwohl ihm die Menschen egal sind, obwohl ihm Gott egal ist, wie viel eher wird Gott dir zu deinem Recht verhelfen? Wenn dieser Richter, wie viel eher dann schon Gott? Und ich glaube, wenn wir nicht verzweifelt sind, und vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du wirklich verzweifelt bist und sagst, ich komme nicht weiter, ich gebe auf, dann ist es vielleicht dran, eine verzweifelte Maßnahme zu ergreifen. Zu sagen, hey, ich gehe hin zu Gott und ich werde ihn immer und immer und immer und immer wieder anflehen und sagen, hey, ich bin hartnäckig, ich bleibe da dran. Weil ich habe es im Licht der Bibel geprüft. Es ist für mich, ich glaube, dass es das ist, Gott, und ich bitte dich darum, dass du mir zu meinem Recht verhilfst. Und das, was wir durchaus auch dann noch im Hinterkopf haben dürfen, ist, hey, Gott hat eine andere Zeitdimension. Jesus sagt da in Lukas 18, hey, damit ihr nicht entmutigt seid. Und er sagt da schon, hey, guck mal, geh immer und immer wieder hin. Nicht nur einmal und damit ist es abgehakt, sondern geh immer und immer wieder hin. In 2. Petrus 3 heißt es, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung heißen. Das heißt nichts anderes, hey, Gott hat eine andere Zeitdimension. Herr, gib mir Geduld, aber schnell. Gott hat einen anderen Blick auf unser Leben, wo Dinge vielleicht tatsächlich eine längere Zeit sind und wo es ein Stück Ausdauer und Geduld braucht. Und ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen, dass wir gleich tatsächlich auch noch einmal beten. Und vielleicht nimmst du für dich so einen Moment und sagst, hey, ich möchte es neu wagen. Gebet zu wagen, was wirksam ist. Es geht mir null darum zu sagen, ich lege morgen noch mal 10 Minuten drauf, weil es geht nicht um einen Zeitmaßstab, den wir erhöhen oder sonst irgendwas, sondern es geht um wirksames Gebet. Neu zu wagen. Vielleicht hast du in deinem Leben noch nie erlebt, dass Gott gewirkt hat oder scheinbar nicht gewirkt hat. Aber jetzt neu zu wagen, okay Gott, ich habe hier Dinge, die möchte ich im Licht der Bibel einmal betrachten, ob sie auch deine Zielsetzung sind. Ob das auf deiner Agenda ist. Und dann möchte ich dich bestürmen, dass dein Wille geschieht. Und ich werde nicht loslassen. Sondern ich werde immer und immer wieder zu dir kommen, dass du mir zu meinem Recht verhilfst. Weil du mir versprochen hast, dass mein Gebet so wirksam sein kann wie das von Elia. Der gebetet hat und der Regen hat aufgehört und er gebetet hat und es hat wieder geregnet. Das hast du mir versprochen. Wenn das dein Wort ist, auf das ich mich stellen kann, dem ich vertrauen kann, dann hast du mir gesagt, hey, mein Gebet kann wirksam sein, wenn ich nach deinem Willen suche, nach deinem Willen bete. Und das will ich tun. Und vielleicht nimmst du einfach jetzt so einen Moment, wo du etwas vor Augen hast und sagst, hey, das bringe ich vor Gott. Und das ist ein Startmoment. Das erste Mal beim Richter anklopfen, sagen, Gott, ich lege das wieder vor dich hin. Ich möchte dranbleiben. Inständig im Gebet. Und wenn es dir so geht, dass du Wirksamkeit anzweifelst, dass es was bringt, dann ein kleiner Praxistipp. Nimm dir doch mal ein Büchlein, schreib da die 2, 3 oder vielleicht auch nur eine Sache hin, für die du inständig beten willst. Für eine ganze Zeit, wer weiß, wie lange das dauert. Vielleicht sind es Jahre, vielleicht sind es Wochen, vielleicht sind es auch nur Tage. Und dann, wenn Gebet wirksam wird und diese Gebetserhörung da ist, auch das aufzuschreiben. Weil wie viele Dinge rutschen uns denn einfach weg, wo da irgendwo mal was war, wo Gott eben doch eingegriffen hat und Gott gewirkt hat.